Kein Zweifel, Hunde stehen uns ganz besonders nah. Und wir machen uns heutzutage viel mehr Gedanken um sie, als das in früheren Zeiten üblich war. Wir geben viel Geld für sie aus. Nicht nur für Futter und für den Tierarzt, auch für Hundeschule, Trainer und Fachliteratur. Und dennoch gibt es nach wie vor viele Schwierigkeiten und Missverständnisse. Es gibt Beißunfälle und, bereits aus geringen Anlässen, überforderte Halter. Das Problem befindet sich dann am anderen Ende der Leine. Kein Wunder, dass sich die Darmstädter Hundetrainerin Perdita Lübbe nicht nur für die Vierbeiner zuständig fühlt.
Eine Hundetrainerin ist eine Person, die sich um die Verbindung zwischen Mensch und Hund kümmert. Eine Hundetrainerin ist ja nicht nur für Hunde zuständig, sondern auch für den Menschen, der dazugehört. Und deshalb ist eine Hundetrainerin im Grunde eine Mensch-Hund-Coachin. Der Mensch ist sehr zuständig für das Verhalten des Hundes. Hunde verhalten sich bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich.
Und bei diesen Menschen und Hundehaltern beobachtet Perdita Lübbe verstärkt eine Polarisierung.
Wir haben einerseits Menschen, die ausgesprochen strack und hart mit Hunden umgehen. Die würde ich gerne mal in die Mitte schieben, dass sie auch wieder so ein bisschen empathischer sind. Dann haben wir die andere Seite, die nur noch Verwöhnaroma geben.
Beide Extreme sind jedoch der falsche Weg.
Hunde brauchen auch Grenzen. Ich stelle mir vor, jeder Hund könnte machen, was er will. Jeder Mensch könnte machen, was er will. Was für ein Chaos. Grenzen geben Orientierung, Grenzen geben Sicherheit. Und das ist etwas, was der Hund gerne annimmt. Und dadurch kann er mir auch vertrauen. Wie soll ich denn jemand vertrauen, den ich für nicht kompetent halte? Man muss einfach so ein Mittelmaß finden zwischen Freiheiten geben, Grenzen setzen. Das ist im Grunde der ganz normale Weg für dieses Leben mit Mensch und mit Hund.
Das klingt eigentlich ganz einfach. Und das wird auch durch neuere Erkenntnisse auf dem Gebiet der Verhaltensforschung bestätigt. So haben beispielsweise Wolfsforscher wie Günter Bloch beobachtet, dass es in einem Wolfsrudel viel toleranter und lockerer zugeht, als man früher dachte. Gleiches gilt für verwilderte Hunde. Zwar gibt es ranghohe Leittiere, übrigens beiderlei Geschlechts, aber die zeigen sich so souverän, dass sie es gar nicht nötig haben, ihre Artgenossen ständig in die Schranken zu weisen und zu dominieren. Erkenntnisse, die auch in der Erziehung unserer Haushunde Anwendung finden.
Diese neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse sind schon wichtig für meine Arbeit. Es hat sich viel geändert. Gott sei Dank entwickeln wir uns weiter und viele Erkenntnisse werden revidiert. Ich glaube nicht, dass man autoritär auftreten muss. Ich glaube, das Wichtigste in der Mensch-Hund-Beziehung ist so eine gewisse Gelassenheit, eine Souveränität. Ich muss nicht ständig meinem Hund sagen, dass ich der Chef bin. Ich muss ja nicht da rumlaufen mit der Silberrücken, mir ständig auf die Brust trommeln und sagen, hey, ich habe hier das Sagen. Es geht darum, dass man sich vertraut, dass man eine gute Beziehung hat, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und gewisse Signale sollte ein Hund ausführen, aber mir ist es relativ wurscht, ob ein Hund auch mal auf der Couch liegt oder nicht. Ich habe keine Lust, ständig meinem Hund von irgendwas abzuhalten, sondern ich lasse viele, viele Dinge durchgehen. Aber das, was ich verbiete, gilt auch. Und das, was ich ansage, zum Beispiel, wenn ich ihn rufe, dann gilt das auch.
Denn in bestimmten Situationen ist es viel zu gefährlich, ja unter Umständen sogar nicht nur für den Hund lebensgefährlich, wenn er nicht hört, sondern beispielsweise einfach auf Straßen oder Gleise läuft. Da gibt es nichts zu diskutieren. In weniger dramatischen Situationen dagegen schon. So war noch vor 20 Jahren die Warnung weit verbreitet, einem Hund keinen erhöhten Liegeplatz zu gestatten, denn dadurch würde er sich in der Position des Rudelleiters fühlen. Damit unterstellte man unseren Hunden, dass es für sie nur schwarz oder weiß, ein oben oder unten geben kann.
Vielleicht hat es schon früher Menschen gegeben, die das so gesehen haben. Nur dann war es zwischendurch in Mode, dass man gesagt hat, ja, alle Hunde müssen jetzt feste Hausstandsregeln haben. Das war ja das super Wort mal über ein paar Jahre hinweg. Und das hat sich einfach wieder gelockert, weil man schon merkt, dass das eine mit dem anderen nicht unbedingt zu tun hat. Und wenn mein Hund auf dem Sofa liegt, heißt es noch lange nicht, dass er denn draußen auch jagen geht. Allerdings, wenn mein Hund draußen jagen geht oder in Menschen beißt oder andere Hunde jagt oder weiß der Geier was, dann ist es schon wichtig, dass mein Hund zu Hause natürlich auch nicht das Zepter in der Hand hält. Wenn der zu Hause sich zum Chef macht, macht das draußen auch. Und daher sind irgendwann auch mal diese Regeln gekommen, dass man gesagt hat, okay, zu Hause muss der auch ein bisschen spuren, damit er draußen auch noch hört. Das ist im Grunde der Sinn der Sache. Nur es nützt nichts, wenn ich ihm sage, er muss hinter mir zur Tür rein oder raus, wenn er sowieso hinter mir gehen will. Wichtig ist, dass ich mir markante Punkte suche, die meinem Hund wichtig sind und dann immer mal prüfe, kann ich das überhaupt auch verhindern, dass er es tut? Zum Beispiel, dass er immer in die Küche will. Kann ich jetzt mit irgendeinem Handzeichen den Hund daran hindern, dass er reingeht? Akzeptiert er es, ist gut, kann ich ihn wieder reinlassen. Akzeptiert er es nicht und es bringt ganz, ganz, ganz viel Aufwand mit sich, dass er vor der Tür bleibt, dann sollte ich mir meine Mensch-Hund-Beziehung anschauen. Aber alles in allem kann man das wirklich recht locker sehen.
Ein zurückhaltender, eher schüchterner oder gar ängstlicher Hund darf also mehr Privilegien genießen als einer mit Chefallüren, der vor lauter Selbstbewusstsein nur so strotzt und der sich manch unerwünschte Freiheit herausnimmt. So kann sein Mensch bestimmte Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften steuern, stärken oder bremsen. Hunde, die einen unerwünschten Schutzinstinkt zeigen, zum Beispiel indem sie Besucher anbellen oder noch schlimmer, gar nicht in die Wohnung lassen wollen, die sollten ihren Lieblingsplatz nicht gerade im Flur haben.
Der Schlafplatz ist nicht ganz unwichtig, denn wenn der Schlafplatz jetzt direkt vor der Tür ist, sage ich meinem Hund damit, okay, du kümmerst dich, wenn irgendwie Einbrecher kommen, dein Job, mach. Wenn ich aber einen Hund habe, der gar nicht so bellen soll und wachsam sein soll, und er unsicher ist, denn meistens sind ja auch die unsicheren Hunde die wachsamen, dann gucke ich, dass ich den irgendwo bei mir habe oder an einem nicht so wichtigen Platz, damit er weiß, oh, mein Mensch kümmert sich um mich. Also das ist immer so eine Sache, wie man es möchte. Und wenn ich meinen Hunden mitten in den Weg drapiere und sage, okay, hier ist dein Platz, schlaf schön, wird er sich auch zuständig fühlen.
Deswegen verstehen viele Hundehalter nicht, warum sie unter Umständen so grundlegende Dinge wie den Schlafplatz oder das Spielzeugangebot ihres Lieblings in der Wohnung ändern sollen, um dessen Macken beim Spazierengehen in den Griff zu bekommen. Sie verstehen nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat.
Das ist die Schwierigkeit, die viele Kunden von uns haben, dass die sich wundern. Die kommen mit einem Anliegen, dass der Hund an der Leine zieht und möchten das gleich beheben oder dass der Hund jagen geht oder beißt. Und ich kann ja nicht direkt an dieses Ding gehen, was da ist, sondern muss erstmal zur Basis. Wenn ich nicht rechnen kann, dann kann ich auch nicht das Abitur schreiben. Also brauche ich das kleine Einmaleins. Und so ist es in der Mensch-Hund-Beziehung auch. Wenn der Hund sich wichtig macht draußen, wichtig macht in Anführungsstrichen, dann muss ich erstmal gucken, was hat der zu Hause für einen Status? Gibt es da Dinge, die geändert werden müssen? Kann der Mensch vielleicht ein bisschen weniger Verwöhnaroma dem Hund geben? Und dann denke ich, okay, erstmal zu Hause so ein bisschen aufräumen. Ist der Napf denn den ganzen Tag voll? Hat er die ganze Zeit Zugriff auf all das, was er möchte? Und wo kann man da schauen, dass der Mensch so ein bisschen, ein paar Dinge reduziert? Wir machen uns manchmal so ein bisschen wenig Gedanken darum, was es mit dem Hund macht.
Auch um das, was ein Hund schon an natürlichen Anlagen mitbringt, machen sich viele Hundehalter bei der Anschaffung zu wenig Gedanken. Doch bekanntlich weisen die verschiedenen Rassen und deren Mischungen in der Regel auch verschiedene Talente, Interessen und Passionen auf. Manche zeigen sich wachsam, andere neigen dazu, selbst einen Einbrecher mit Begeisterung zu empfangen.
Es gibt Hunde, die schon rassebedingt mal ein bisschen skeptischer sind, ein bisschen vorsichtiger sind Fremden gegenüber. Wenn ich möchte, dass ein Hund sich freut, dann schaffe ich mir nicht die Rasse an. Und wenn ich mir einen Hund anschaffe wie ein Pointer oder ein Setter, muss ich auch davon ausgehen, dass der mehr nach außen orientiert ist und gerne mal einen größeren Lauf macht und mal am Hasen hinterhergeht als womöglich ein anderer Hund. Und ich kann den Charakter eines Tieres auch nicht ändern. Ich kann nicht einen Hund, der unsicher ist, dazu machen, dass er jetzt zu jedem auf den Schoß hüpft. Ich habe zumindest auch ein bisschen einzuhalten, was mein Hund nicht möchte. Ich mache aus einem Hund, der eigenständig ist, nicht plötzlich einen, der dem Menschen am Rockzipfel klebt. Das ändert sich nicht. Also all das spielt eine Rolle, aber die Genetik natürlich auch. Und deshalb sollte man sich sehr sparen, mit irgendwelchen ausgesprochen unsicheren oder aggressiven Hunden zu züchten. Würde Genetik keine Rolle spielen, hätten wir keine Rassen.
Es gilt also, zweierlei zu unterscheiden. Zum einen bringt ein Hund mit großer Wahrscheinlichkeit das mit, was in seiner Rasse oder in den an ihm beteiligten Rassen angelegt ist. Also ein Husky und ein Podenco wollen rennen, ein Border Collie will immer alle zusammentreiben und hüten, ein Labrador will ins Wasser springen, ein Jack Russell Terrier platzt vor Temperament und mischt alles auf, ein Jagdhund kann kein Kaninchen passieren lassen, ohne die Verfolgung aufzunehmen, ein Schäferhund will seinem Besitzer möglichst alles recht machen, während ein Kangal gerne selbst entscheidet, was er zu tun hat. Zum anderen beeinflusst aber auch sein individueller Charakter sein Verhalten. Mitunter ist es ganz erstaunlich, wie unterschiedlich sich Wurfgeschwister zeigen. Von draufgängerisch bis ängstlich gibt es nicht selten alle Varianten. Die Darmstädter Hundetrainerin Perdita Lübbe beobachtet deshalb schon die Junghunde ganz genau.
Wir machen viele Welpentests bei uns. Die Hunde, die wir jetzt bekommen als Rücklauf, sagen mir die Menschen immer wieder, hey, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Genauso wie du den als Welpen eingeschätzt hast, so ist er auch geworden. Und bei diesen Welpentests haben wir ein paar markante Punkte. Besonders ignorant oder besonders passioniert, Beute zu tragen oder sehr außenorientiert oder sehr eigenständig, wie auch immer. Das bleibt.
Außenorientiert bedeutet, dass ein Hund besonders abenteuerlustig oder jagdfreudig ist, dass er in der freien Natur gerne auf Entdeckungsreise geht, im schlimmsten Falle ausbüchst, wenn sich ihm eine Gelegenheit bietet. Aber selbst wenn solche Charakterzüge und Passionen schon beim Welpen zu erkennen sind, heißt das noch lange nicht, dass man nichts mehr dagegen tun kann.
Ich glaube, dass, wenn man daran arbeitet, sich einiges machen lässt. Man kann ganz, ganz viel ausbügeln.
Auch erwachsene Hunde zeigen sich noch lernwillig und anpassungsfähig. Deswegen ist auch die Entscheidung für einen Tierheimhund gar nicht so ein großes Wagnis, wie mancher annimmt.
Diese Tierheimhunde, die im Tierheim sitzen, sind, abgesehen davon, dass es manchmal arme Südländer sind oder Hunde aus anderen Ländern, muss ja nicht immer nur der Süden sein, das sind ja meistens Hunde, die anderthalbjährig ins Tierheim kommen, weil der Mensch damit nicht mehr klarkam. Weil sie mit anderthalb dann in so einer pubertären Phase sind, wo sie dann auch schon mal Grenzen selber aufzeigen wollen. Und damit sind viele Menschen überfordert. Wenn diese Hunde an wiederum richtige, kompetente Menschen geraten, sind die völlig unauffällig. Ich habe letztes Jahr eine Rottweilerhündin übernommen, die war 10, bissig wie nur was. Und nach einem Vierteljahr hier leben, war die völlig normal. Hatte überhaupt keine Probleme mit anderen Hunden und mit Menschen, weil ich ihr eine Orientierung gegeben habe. Durch Grenzen setzen und durch aber auch Dinge erlauben.
Man muss einen Hund nicht ständig dominieren, aber man sollte ihn führen.
Führen ist anstrengend. Hunde wollen lieber geführt werden, als zu führen.
Dass wir dies tun, müssen wir jedoch nicht ununterbrochen beweisen. Das wäre ja auch ziemlich anstrengend. Sondern nur in bestimmten Situationen.
Wenn man mit seinem Hund stehen bleibt, einfach nur in die Luft guckt und der Hund kriegt kein Signal wie Sitz oder Platz, mogeln sich ganz viele Hunde einem vor die Füße. Das heißt schon für den Hund, Achtung, ich stelle mich vor dich, wenn jetzt irgendwas kommt vorne, dann kümmere ich mich schon drum. Und wenn ich da drauf achte, dass der Hund mehr neben oder hinter seinem Menschen bleibt, dass ich die Begrüßung machen kann, dann habe ich auch zu Hause viel, viel weniger Probleme, denn dann stellt er mich in solchen Situationen nicht in Frage. Die Basis liegt in ganz, ganz einfachen Sachen und zwar, nehmen wir Begegnungssituation. Ich möchte jemanden begrüßen. Wer ist als erstes da und schiebt seine Nase zwischen meine Beine? In der Regel ist es der Hund. Und da gucke ich hin. Bei mir gibt es keine Begrüßung, dass ein Hund zuerst an den Menschen geht. Bei mir gibt es das auch nicht, dass Hunde Menschen umkreisen.
Scheinbare Kleinigkeiten mit großer Wirkung. Erwachsene können sich an solche Regeln und Rezepte halten. Kleine Kinder können das nicht. Noch nicht. Darum sollten hier die Eltern immer ein wachsames Auge haben. Das ist per Dieter Lübbe ganz wichtig.
Die Schwierigkeit bei Kindern und Hunden ist, das sind im Übrigen die meisten Beißunfälle, die es gibt. Die Schwierigkeit ist, dass man häufig unterschätzt, wenn der Hund schon da war und das Kind dazukommt, dass da natürlich so in Anführungsstrichen so eine Eifersucht da ist und dass man das Kind mit dem Hund alleine lässt. Ich kann keinen Säugling auf den Boden legen und den Hund, der sich zu Hause womöglich schon aufspielt oder Beutedinge hat oder wie auch immer, da mit dem Kind auf die Decke lassen und dann mal kurz ein bisschen zur Mülltonne gehen.
Erwachsene haben aber auch die Verantwortung, Hunde vor groben Kinderhänden zu schützen.
Kinder, die dann anfangen zu krabbeln und mal gucken, kann ich da an dem Schwanz ziehen, die greifen ja hin. Kinder fühlen ja in dem Alter. Das tut weh. Und das sind so die Sachen, dass Menschen manchmal denken, okay, mein Hund ist ein ganz braver, da passiert nie was, lege ich die Hand für ins Feuer. Oder aber, oh, mein Kind ist so lieb. Kinder in dem Alter sind nicht lieb. Die greifen, die ziehen, die ziepen.
Wer Kindern von Anfang an zeigt, wie man einen Hund so streichelt, dass auch er sich dabei wohlfühlt, ermöglicht den Beginn einer langen Freundschaft und einer sehr langen Beziehung.
Dass ich einen Hund mag, dass sie authentisch sind, dass sie unbestechlich sind. Die nehmen einen so, wie man ist. Denen ist das völlig wurscht, ob du groß, klein, dick, dünn, langhaarig, kurzhaarig bist. Die nehmen dich so. Und es ist einfach schön, ihre Nähe zu genießen. Und es ist einfach, geht mir das Herz auf, wenn ich über Hunde rede. Sie sind einfach da und geben einem unwahrscheinlich viel Zuneigung, Nähe und Dankbarkeit.